Ja, ich spreche heute über Tiki oder die ausführliche Variante ist TikiWiki CMS Groupware. Der Titel sagt eigentlich schon eine ganze Menge über diese Software aus. Es ist auch ein Wiki, aber um dieses Wiki ist noch eine ganze Menge drumherum gebaut. Und deshalb habe ich den Untertitel gewählt, die eierlegende Wollmilchsau. Tiki steht für Tightly Integrated Knowledge Infrastructure. Das wird man im Verlaufe des Vortrages so ein bisschen erahnen können, weil man Informationen, die man an einer Stelle in das Tiki eingibt, an anderer Stelle schön wieder abrufen, verwerten und weiterverarbeiten kann. Diese Logos, die ihr da seht, es gibt jetzt am Anfang zwei, am Ende gibt es nochmal zwei, die haben verschiedene Farben. Bei Tiki auch eine Semantik, das ist so ähnlich wie bei Star Trek mit den Uniformen. Das Projekt ist vergleichsweise alt, jedenfalls im Vergleich dazu, wann ich darauf gestoßen bin. Ich habe das also jahrelang gar nicht zur Kenntnis genommen. Es ist schon 2002 gegründet worden. Es handelt sich natürlich um freie Software, sonst würde ich da heute auf der FrostCon nicht drüber sprechen. Die Lizenz ist festgetackert auf die LGPL 2.1. Das ist einerseits eine ganz angenehme Lizenz. Die hat den kleinen Nachteil, dass sie in der Version nicht kompatibel ist zur Apache-Lizenz. Und dazu komme ich dann später auch nochmal, was das bedeutet. Tiki hat auch eine sowas wie einen Verein gegründet. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, in Kanada, nicht in den USA. Der kümmert sich so ein bisschen darum, Spendengelder einzusammeln, um die Server zu betreiben und um den Namen Tiki rechtlich geschützt zu halten. Ansonsten hat der Verein, also es ist nicht notwendig, da irgendwie Mitglied zu werden, um bei Tiki mitzumachen. Tiki ist da relativ offen. Tiki ist ein vergleichsweise großes Projekt. Also die Dokumentation ist sehr, sehr umfangreich. Wenn man da sich durchwühlt durch die Webseiten, da kann man also Tage und Wochen sich mit beschäftigen, dabei die Features entdecken. Das Projekt hat offiziell, also eingetragen, über 500 Developer bei SourceForge. Ich bin nicht sicher, ob das der Rekord ist. Es könnte aber durchaus sein, dass es das Projekt mit den meisten Entwicklern bei SourceForge ist. Davon sind natürlich nicht alle wirklich aktiv. Wenn man da mal so 40%, vielleicht die Hälfte abzieht, die irgendwie entweder noch nie was beigetragen haben oder nach ein, zwei Commits komplett verschwunden sind, vor Jahren schon, dann bleibt dann immer noch eine ganze Menge Leute über, die zumindest sporadisch regelmäßig einen Beitrag liefern. Und es gibt noch einen festen Stamm von, sagen wir, wenigen Dutzend Leuten, die sehr aktiv sind. Das Projekt ist sehr aktiv, also im Schnitt, und zwar im Langzeitschnitt, nicht nur kurz vor dem Release, hat man wirklich alle zwei Stunden etwa einen Commit, irgendein Entwickler checkt irgendwas ein. Das ist durchaus eine Hausnummer, da kommt einiges zusammen. Code ist auch recht umfangreich, inzwischen über 1 Million Zeilen. Und ich habe hier mal die Größen exemplarisch von Tiki und einigen anderen Projekten verglichen. Wenn man das runtergeladen hat, gepackt, die 10.1er, das ist die, die jetzt ausläuft, die 10er-Serie, die hatte 30 Megabit gepackt und Endpack 114. Wenn man das direkt aus dem SVN zieht, dann sind noch Entwicklertools dabei. Da ist das Ganze ein bisschen größer gewesen. Dann gab es von 10 auf 11 eine größere Umstellung im internen Handling von externen Repos. Dadurch wurde das dann nochmal enorm aufgeblasen. Das geht aber jetzt wohl wieder etwas runter, weil man da einige redundante Teile rausgeschmissen hat. Also die Größenordnung der 10er ist so die Hausnummer, an der man sich orientieren kann. Das ist also deutlich kleiner als der Linux-Kernel, aber etwa das Doppelte von MediaWiki und das deutlich Vielfache von dem, was Joomla und WordPress an Code ausliefern. Tiki hat eine Philosophie, die von Wiki abgeleitet ist. Da stellt man sich einfach vor, wie arbeitet man mit einem Wiki? Sehr viele Leute können irgendwas reinstellen, ergänzen, Fehler beheben, wie auch immer. Und dann hat man sich irgendwie Freiheiten. Es erfordert auch ein bisschen Verantwortung, weil wenn man da unbedacht Software so in die Welt entlässt, kann das dann schon nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite ist das Tiki als Web-Software jetzt nicht so kritisch wie zum Beispiel ein Linux-Kernel. Beim Linux-Kernel würde ich streng empfehlen, dieses Modell der Entwicklung nicht anzuwenden. Tiki hat die Idee, möglichst jede Funktion, die man brauchen könnte, oder zumindest möglichst viele zu integrieren in ein Projekt. Das ist eigentlich nicht so ganz Unix-Philosophie, da heißt es ja One Job, One Tool. Intern will man dann aber schon möglichst eine Zerlegung in kleine Einzelportionen haben, damit man dann den Code auch weiter verarbeiten kann im Projekt. Das ist also schon wichtig. Und es ist auch mehr so ein bisschen wie bei Ubuntu, wo man nicht so viel Doppelungen hat. Ich meine, bei Debian haben sie unheimlich viele Doppelungen im Archiv, im Repository. Bei Ubuntu nicht so viele und das ist bei Tiki auch so. Wenn eine Funktion da ist, die das erfüllt, dann ist damit auch gut. Und statt eine zweite zu programmieren, wird dann einfach die erste im Zweifelsfall verbessert. Dann, egal was Sie für eine Idee haben, für ein Feature, es wird dem Anwender oder dem Admin des Tiki nicht aufgezwungen, irgendwas so zu benutzen, wie die Entwickler sich das vorstellen. Das Ganze soll grundsätzlich immer konfigurierbar sein und optional. Also man kann immer ein Häkchen machen, ja, will ich haben oder nein, will ich nicht haben. Man kann sogar, wenn man ganz heftig ist, die Hauptkomponente, nämlich das Wiki, komplett abschalten. Und dann gehört noch zur Philosophie von Tiki das Konzept Eat Your Own Dog Food. Das ist relativ schnell entstanden. Nach einem Jahr Tiki hat man sich entschieden, das zu machen. Kennt jemand diesen Begriff? Eat Your Own Dog Food. Das Ganze geht darauf zurück. Es soll sich zugetragen haben in den 70er Jahren, dass ein Hersteller von Hundefutter in den USA, der wollte expandieren. Seine Firma hat Investoren gesucht und hat sich dann überlegt, was erzähle ich den Investoren beim Meeting? Ich kann ihnen schöne Charts zeigen, Grafiken, Geschäftsentwicklung, voraussichtliche Gewinnerwartung. Dann hat er gesagt, ja, das machen da irgendwie alle, das haben die schon tausendmal gesehen, das ist langweilig, das interessiert die nicht. Wie überzeuge ich die Investoren, bei mir einzusteigen? Und dann hat er sich gedacht, naja, ich mache es folgendermaßen, die haben sich zusammengesetzt, dann hat der gute Mann eine Dose Hundefutter aufgemacht, hat eine Gabel genommen und hat sein eigenes Hundefutter gegessen. Damit hat er gezeigt, dass er von seinem Produkt so überzeugt ist, dass er bereit ist, das selber zu essen. Das hat auch die Investoren überzeugt. Und bei Tiki bedeutet Eat Your Own Dog Food, dass die Tiki-Seiten selber alle mit Tiki betrieben werden. Es gibt da nicht irgendwie jetzt, dass man jetzt sagt, ich habe da eine Unterseite, die wird mit WordPress gemacht oder eine wird mit MediaWiki gemacht. Die Tiki-Seiten selber sind alle auch per Tiki organisiert. Ein bisschen zur Technik. Was braucht man, wenn man einen Tiki aufsetzen will? Man braucht einen Webserver. Das Ganze ist in PHP geschrieben und das Ganze setzt auf MySQL drauf. Das ist so der klassische Stack, den man kennt. Früher gab es auch mal die Möglichkeit, Postgres zu nehmen, aber da gibt es momentan keine Entwickler für. Und es gab wohl auch mal eine Zeit, da konnte man Oracle nehmen. Und es ist tatsächlich so, als ich den Vortrag vorbereitet habe, wusste ich nicht, dass Oracle hier Sponsor ist. Das ist reiner Zufall. Dann an externen Kram benutzt Tiki Smarty, das ist eine Template Engine. Und jQuery, da versteckt sich, glaube ich, so JavaScript-Zeugs hinter. Und Zend Framework für PHP-Bibliotheken. Das ist also, da bedient man sich sehr großzügig. Und diese Umstellung, wo eben das große Volumen herkam, das neue Volumen von 10 auf 11, das war eine Umstellung, wie das Zend Framework von externen Repos in das SourceForge-Repo oder über das SourceForge-Repo auf den eigenen Rechner eingebunden wird. Da gab es einen Wechsel in der Technik und die hat das Ganze ein bisschen aufgebläht. Wie kann man das Ganze betreiben? Auf Shared Hosting geht. Wer einen FTP-Account hat, kann es machen. Es ist allerdings ein bisschen eklig, wenn man keinen Shell-Account zur Verfügung hat, weil man doch gerne ein paar kleinere Einstellungen, insbesondere die Rechte der Dateien, die man legen will, per Shell mit CA-Mod einfacher machen kann als mit FTP, weil es für Shell auch die Skripte gibt, die mitgeliefert werden. Aber wie schon, FTP only geht, ich habe es probiert, Upload von einer DSL-Leitung irgendwie in der Größenordnung 3 Stunden, wie schon gesagt, bei der Größe der Software. Wie man den Server betreibt, ist eigentlich egal, SUPAP und so weiter, das tut alles, man muss halt nur aufpassen, welche Rechte man vergibt. Was völlig egal ist, ist natürlich, wenn Sie Root-Zugriff haben, dann ist auch egal, virtueller Server oder dedizierter Server, spielt keine Rolle. Ein großer Unterschied besteht, wenn Sie eine Serverfarm betreiben wollen, da bietet Tiki noch etwas mehr. Denn damit ist jetzt nicht gemeint mit Serverfarmen, ich mache jetzt mal eben MySQL Replication und ein DNS Roundrobin, weil damit kann man auch ein WordPress hervorragend auf einer Serverfarm betreiben. Tiki bietet da noch was. Die Features, ich gehe jetzt auf den nächsten Seiten die Features nicht einzeln durch, ich will sie da nicht im Detail mit langweilen, aber was halt wichtig ist, die Wiki-Syntax ist das Kernelement, was Sie überall verwenden können. Was sehr interessant ist, es gibt die Möglichkeit, auch externe Software einzubinden. Also das ist jetzt nicht so, dass sich Tiki da komplett abschottet. Eins der großen und wichtigen Projekte ist Big Blue Button. Das ist eine Video- und Chats- und Audio-Chat-Software. Man kann man auch Dokumente mit hochladen und anderen präsentieren, wo man dann mit mehreren Leuten zusammen remote sich bespricht. Das wird auch von Tiki selber benutzt bei den monatlichen Webinars. Also alles, was man so sich wünscht, ist im Großen und Ganzen abgedeckt. Einige Sachen sind nicht so ausgereift. Die Sache mit dem E-Mail-Client, der da drin ist, über Webmail, die ist noch ausbaufähig. Die Sprachunterstützung ist schon sehr, sehr ordentlich. Das war für mich damals der entscheidende Grund, wie ich auf Tiki gestoßen bin. Ich habe nach einer Software mit Sprachunterstützung, vor allem für Nicht-Standardsprachen, gesucht. Mit Nicht-Standardsprachen meine ich insbesondere jetzt welche, die von rechts nach links schreiben. Aber asiatische Sprachen werden auch unterstützt. Und was sehr schön ist, die Möglichkeit, Gruppen zu erstellen, Gruppen zu verschachteln, die Rechte von Gruppen und dann die User in Gruppen einzuteilen. Damit kann man ein sehr schönes Rechte- und Rollenmodell aufbauen. Das geht wesentlich feingranulierter als bei einem Standard-Unix-File-System, wo ein User wo sie die Rechte im Prinzip für User, Gruppe und Other vergeben, aber dann nicht die ganze Palette der Gruppen für den User abdecken können. Dann gibt es noch ein paar schöne Sachen, Perspectives. Da kann man sich das gleiche Tiki unter verschiedenen Perspektiven angucken. Die kann man entweder händisch umschalten oder man steuert das so, dass man das Tiki über eine andere Domain aufruft. Und dann kann man so Sachen machen wie, das Layout wird anders oder der User sieht was anderes, wie auch immer. Also da kann man, hat man Möglichkeiten. Multitiki ist eine Angelegenheit, um Platz zu sparen auf der Festplatte. Wenn ich zwei User habe, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, das sind beides Kunden von mir, die wollen beide einen Tiki haben und da ist aber auf dem Webspace nicht mehr so viel Platz, um das zu deployen, dann kann man auch mit einer Tiki-Installation mehrere unabhängige Tikis betreiben. Das ist so wie eine normale Software-Installation auf einem Rechner und dann richtet man mehrere User ein. Da doppelt man ja auch nicht die ganze Software. Das Inter-Tiki ist die Geschichte, serverübergreifend zuzugreifen. Man kann die Tikis vernetzen, man kann auch die Logins, die Credits durchreichen. Das betreibt zum Beispiel Tiki als Projekt selber auch. Wenn man da mitmacht, man legt sich einen Account irgendwo an, dann hat man auf verschiedenen Webseiten mit einem Account Zugriff, weil das alles über so eine Inter-Tiki-Struktur gesteuert wird. Dann, um das Ganze so ein bisschen zu managen, gibt es auch noch so Manager-Software, dieses Trim. Und der Rest, ist jetzt nur der Vollständigkeit, steht das da, für die Authentifizierung, alles was nicht Standard ist, da dürfte wahrscheinlich LDAP das Interessanteste sein. Und Tiki ist die Web-Applikation, wo ja wirklich mit den meisten Features, die sofort zur Verfügung stehen. Das ist nicht wie bei Dritten, wie bei anderen Sachen, wie zum Beispiel MediaWiki oder Joomla, wo es dann externe Drittsoftware, Plugins gibt, die man sich runterlädt und installieren kann, sondern es steht alles sofort zur Verfügung. Hier ist mal ein Screenshot von einer Seite, die ich vor einigen Monaten mal so betrieben habe. Das ist eine Testinstallation, das sieht man auch oben an der Domain. Da steht noch Test-Tiki drin. Das ist jetzt die Admin-Hauptseite, wo man überall hinkommt. Hinter jeder dieser Kacheln verbirgt sich eine mittelgroße oder sehr große Auswahl an weiteren Optionen, um Dinge einzustellen. Die Kacheln, die jetzt so ein bisschen leicht dunkler sind und wo die Farben so ein bisschen verwaschen sind, das sind alles Sachen, wo die Features nicht aktiviert sind. Während die, wo man die Farben deutlich sieht, da sind die Features aktiviert. Und alles, was aktiviert ist, erscheint in dem, wo jetzt oben links das Menü ist. Wenn Sie nacktes Tiki neu installieren und sich dann das Menü angucken, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein. Das sieht ja viel kleiner aus als das, was da präsentiert wurde. Das liegt einfach daran, dass die Features noch nicht aktiviert wurden. Wie sieht das Tikiversum aus? Es gibt vier Hauptseiten, das ist die Community-Seite. Wenn man da die Datei selber weglässt, ist das leider eine Umleitung auf die Hauptseite, also musste ich sie da hinschreiben. Da gibt es ein Forum, da kann man sich gegenseitig helfen. Da haben die Leute ihre eigene User-Homepage in Tiki, wo sie ihr Zeug ausprobieren oder notieren können. Es gibt ein internes Kommunikationssystem. Es gibt die Infoseite, da ist alles zum Download drauf. Die Doku-Seite mit den weit über 1000 Seiten zu diesem und jenem. Und natürlich die Entwicklungsseite, wo auch der Bug-Tracker drauf ist. Das sind so die vier großen Stücke, die man in Erinnerung haben sollte. Alles andere ist Beiwerk. Aus historischen Gründen, um zu demonstrieren, wie schnell und aufmerksam man bei Tiki damals war, habe ich noch Mobile aufgeführt als Third-Level-Domain. Das ist aber eine Geschichte gewesen, mit Tiki in WAP auszuliefern. Und irgendwie, das macht heute kein Mensch mehr, weil die Entwicklung auf dem Markt der Smartphones und Tablets das völlig obsolet gemacht haben. Das ist alles noch ein bisschen größer. Es gibt da noch 2-3 Dutzend weitere Domains. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alle kenne. Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine eigene Seite, wo es darum geht, externe Software, die nicht direkt Bestandteil ist, von Tiki einzubinden. Zum Beispiel das Big Blue Button, was ich gesagt habe, das gehört alles zur Suite. Die Suite ist auch wieder so ein Projekt als Philosophie. wo man versucht, Komplettlösungen aufzubauen und anzubieten, dass man nicht irgendwie, wenn man jetzt einen Kunden hat, der will dies und jenes und das, dass man dann nicht anfängt, ja, den Kunden von Pontius nach Pilatus zu schicken. Da kann man, also die ist alles in einem Guss ausmachen. Natürlich gibt es zur Kommunikation das übliche Chat, Mailinglisten. Es gibt außerdem Code bei SourceForge noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, Videos sich anzugucken auf YouTube, kürzere, längere. Es gibt sogar Modul, um externe Videos einzubinden. Das geht nicht nur mit YouTube-Videos, das geht auch mit Vimeo. Das hat sich inzwischen alles noch wesentlich vereinfacht. Wer Tiki ausprobieren will, ohne jemals das selber zu installieren, weil er sagt, oh, bevor ich da was installiere, das ist großer Aufwand und dann bin ich da wieder 2 Stunden beschäftigt. Auf der Seite demotiki.org, da kann sich das jeder mal angucken. Da bekommt ihr einen Admin-Zugriff auf das Tiki. Und das ist normalerweise so eine Sache, da sind auch die Entwickler drauf, die zeigen sich da gegenseitig schon mal Sachen, die nicht funktionieren. Also bitte nicht willkürlich da alles kaputt machen und löschen, aber einfach mal ausprobieren, Sachen anlegen, ist überhaupt kein Problem. Also das ist so ein bisschen schon zum Spielen und Zeigen gedacht. Dann musste ich lernen, es gibt einen Fork von Tiki, das habe ich nun überhaupt nicht verstanden, was das soll, weil die Manpower reicht einfach meiner Meinung nach immer noch nicht aus, um dieses Projekt ja noch weiter nach vorne zu treiben, wie ich es gerne hätte. Also ich habe da noch einige Sachen im Hinterkopf, die, da könnte ich direkt 5 Leute beschäftigen. Das wird also erstmal in den Hintergrund rutschen. Tiki hat ja auch schon verschiedene Awards von irgendwelchen Zeitschriften und Online-Magazinen gesammelt über die letzten Jahre. Einige waren durch die Reaktionen vergeben, einige von den Usern. Das ist sehr schön. Und die deutsche Wikipedia hat es tatsächlich geschafft, den korrekten Namen falsch hinzuschreiben. Und daher sage ich mal, das ist irrelevant. Die Releases, wie sieht es aus? Alle 6 Monate gibt es eine neue Version. Die wird auch nur 6 Monate unterstützt. Das Ganze ist im Prinzip einfach nur ein Schnitt von dem, was dann gerade da ist. Dafür hat man aber jede 3. Version Long-Term-Support und die ist richtig Long-Term-Support. Es gibt 12 Monate regulären Support, dann gibt es 12 Monate Quality-Support. Da guckt also nochmal ein Quality-Team drüber, ob das, was da reingepatcht wird, okay ist. Und dann gibt es nochmal 18 Monate Security-Updates. Also man kann da sehr, sehr langfristig planen. Man kann jetzt schon sagen, wann die 18er-Version rauskommt, das ist jetzt in 3 Jahren. Die 11er ist gerade aktuell released worden, die war angekündigt für den 10. Mai, da war sie schon verspätet, ist im Juni erst erschienen. So, was macht man jetzt mit dem Tiki für einen Administrator? Ist es sehr schön. Ich habe keine externen Showstopper, ja? Diese externen Plugins, es ist immer ein Problem, wenn jetzt das Projekt selber, die Software ist neuer. Der das Plugin geschrieben hat, was für mich gerade unheimlich wichtig ist, kommt nicht aus dem Sulky. Der legt keine neue Version vor. Jetzt passt aber die alte Version zufällig nicht mehr zu dem neuen, was weiß ich, Joomla, WordPress, irgendwas. Dann habe ich Pech gehabt. Da muss ich so lange warten, bis da jemand sich drum kümmert. Das ist bei Tiki eigentlich nicht der Fall. Dadurch, dass das alles ein Komplettpaket ist, wird da auch immer schön drauf geachtet, dass alles schön ineinander greift, dass alles passt. Und so, was ein bisschen schwieriger ist, ist was wie Best Practice zu definieren. Wie installiert man am besten, wie legt man Dateien ab? Man kann Dateien, Uploads auf die Platte legen als Datei. Man kann sie aber auch als Binärblob in die Datenbank schieben. Da gibt es eine Menge Sachen. Bei dem URL-Schema muss man sich auch mal Gedanken machen. Dadurch, dass man mehr als einen Blog zum Beispiel anlegen kann im Tiki, die dann auch verschiedenen Usern gehören, steht dann da irgendwo in der URL hinten in einem Dateinamen bla 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 Block 1, bla 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 Block 2 und so weiter. Das ist noch nicht ganz so schön, wenn man schöne Sachen haben will. Dann gibt es noch ein schönes Cookie-Problem mit HTTPS und HTTP. Wenn ich mich per HTTPS einlogge, gilt der Login auch auf HTTP. Sehr eklig, weil er mit Credits übers Netz gehen, die eigentlich nicht übers Netz gehen sollten. Die Piraten hatten das gleiche Problem. Letztes Jahr ist aber inzwischen behoben. Zum Eigenversuch, ich habe mal NetBSD, ich habe es ausprobiert, ich weiß nicht, ob das hier jemanden interessiert. Es funktioniert. Aus Entwicklersicht ist das Ganze auch sehr angenehm, weil es so angelegt ist, dass Sie eigentlich, wenn Sie ein neues Feature haben, dann, ach, das gibt es noch nicht in Tiki, ich möchte gerne, dass das da ist. Ja, dann nehmen Sie die PHP-Datei und bauen sich so eine kleine Template-Datei. Die Template-Datei baut eigentlich den Rest des Tiki-Templates schon ein. Da bauen Sie dann nur noch Ihre Sachen, die zusätzlich auf die Seite sind. Das sind also zwei Dateien, die werden einfach reingeschrieben ins Dateisystem und dann ist das Feature da. So einfach ist das. Das ist dann, wenn man genau drauf guckt, wie der Code aussieht, natürlich ein bisschen chaotisch. Nicht? Das ist durch dieses extreme Bazaar-Wiki-Modell der Softwareentwicklung ist das jetzt nicht mehr so clean. Manchmal muss man auch den Code vielleicht schon mal überarbeiten oder anpassen. Naja. Wenn es Probleme gibt, ist immer die Frage, sind es die Entwickler schuld oder die Admins? Ich hatte mal ein Problem. Das Schöne ist, man kann aus dem Tiki zum Beispiel CSS editieren und sich das Layout anpassen. Und mitten in der Session, ich speichere ab und mein ganzes Layout war weg und ich denke, was ist denn jetzt los? Ich gehe per SSH auf den Server und gucke, oh, die Datei hat Größe 0. Ich so, was ist denn jetzt los? Habe ich eine PHP-Upload-Beschränkung? Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe da wie ein Wilder gesucht. Ich habe durch wirklich eklige Tricks, habe ich dem Tiki beigebracht, die CSS-Datei nicht zu löschen. Und ich bin wirklich auch ein Freund von Quick and Dirty. Aber was ich da gemacht habe, war so widerlich, dass ich mich nicht getraut habe, das in den Upstream zu geben. Da hätte ich ja wahrscheinlich sofort einen auf den Deckel für bekommen. Ich war auch der Einzige, der das Problem hatte. Das konnte nicht nachgestellt werden. Nicht auf Demo-Tiki-Org, nicht auf anderen Systemen. Aber dafür bin ich auch bekannt, solche Fehler magisch anzuziehen. Magisch oder magnetisch. Für User ist das eigentlich ebenfalls einfach. Man legt einen Account an und dann legt man einfach los. Guckt man sich die Tiki-Syntax an und fertig. Da passiert nicht viel. Das ist so ähnlich wie im Media-Wiki auch oder bei Wikipedia, wer da einen Account hat. Wer benutzt denn überhaupt Tiki? Da habe ich mich mal ein bisschen kundig gemacht. Also tatsächlich der Commissioner for Human Rights im Europarat, die haben das am Start. Es muss nicht zu verwechseln mit dem EU-Rat der Europäischen Union. Dann Tiki natürlich selber, klar, Dogfooding, habe ich eben drüber gesprochen. Der AStA in Marburg, die Studenten und Studentinnen, die Studierenden, wie man heute sagt, verwenden das auch. Mozilla hat es mal verwendet, verwendet es heute nicht mehr, und zwar aus folgendem Grund. Tiki ist freie Software, davon hat Mozilla ausgiebig Gebrauch gemacht. Die haben ihr eigenes Tiki so gepatcht, dass es nicht mal möglich war, das zu upgraden. Und dann haben sie gesagt, oh, wir brauchen vielleicht doch eine Eigenentwicklung und haben was anderes gebaut. Und das andere ist so eine Umweltorganisation in Kanada. Kanada spielt eine große Rolle bei Tiki. Kommen eine Menge Entwickler her, der Projektleiter auch. Was gibt es aktuell? Die Implementierung von GnuPG. Da gibt es momentan nicht wirklich viele Projekte, die zum Beispiel so, wenn sie E-Mails an den User schicken, die verschlüsseln. Ich finde das gruselig, dass das keiner anbietet. Gerade so Projekte, die dann dem User das Passwort zumailen. Das macht Tiki nicht direkt. Bei Tiki ist das ein indirekt, aber man käme dann trotzdem an den Account, wenn man die E-Mail abfängt. Dann Spam-Bekämpfung. Da sind gerade einige Bots unterwegs, die sich automatisch in den Dingern registrieren. Das betrifft so ziemlich alles, was da auf dem Markt ist. Also WordPress auf jeden Fall auch, Tiki, MediaWiki und wahrscheinlich noch etliche andere Projekte, die werden alle angegriffen. da sind wir auch im Security-Team dran, um uns was zu überlegen, was das auch für den Anwender out of the box, dass er einfach was anklicken kann und sagen, momentan muss man dann auch ein bisschen basteln von Hand und so. Dann, ja, wie ist das mit der Installation? Im Prinzip ja einfach am Auspacken und, aber ich habe eben schon gesagt, bei FTP, wie packen Sie ein FTP auf dem Server, wenn Sie einen FTP-Server Upload haben und Sie haben das gesippte File oder den Tarball auf dem Server, wie packen Sie den aus? Alles nicht so schön. Andererseits alles von Hand hochladen, auch nicht schön. Klar, wenn Sie Shell-Zugang haben, kein Thema. Aber ich habe mir eigentlich mal überlegt, man könnte das so machen, man schiebt eine einzige PHP-Datei auf den Server, ruft die per Webbrowser auf, dadurch kann man dann direkt von SourceForge auf den Server die gesippte Datei runterladen und dann auf dem Server auspacken und braucht sich das Zeug nicht nach Hause holen, auch wenn man nur einen FTP-Zugang hat. Das ist also so eine Baustelle, die habe ich dieses Jahr angefangen, die funktioniert auch schon so rudimentär. Das andere war von letztem Jahr, Tiki Permission Check, das war die Sache mit, läuft der Server mit SUPAP oder ohne und wer ist der Benutzer, ist das www.data bei Debian oder HTTP oder sind das die User? Das war alles eine komplizierte Geschichte und seit ich das mal überarbeitet habe, da kann man sich wirklich angucken, was da läuft, dann gibt die Seite eine Empfehlung und dann weiß man, was man im Tiki einstellen muss. Dann hätte man gerne auch eine Synchronisation von Mailingliste und Forum. Da habe ich gerade auch ein Projekt, wo das passiert. Das ist gerade diese neue Konkurrenzveranstaltung zur GEMA, die da in der Gründungsphase ist. Die sammeln übrigens im Moment noch Geld fürs Crowdfunding. Da hätte man gerne was. Absenderadresse, da müsste man auch nochmal gucken, dass jemand, der im Forum schreibt und da registriert ist, dass die mal mit seiner Absenderadresse und nicht mit der generischen fürs Forum auf die Mailingliste geschickt wird. Funktioniert auch nicht. So, Bootstrap ist ein Layout-System von Twitter. Das ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht worden. Bisher unter der Apache-Lizenz und das ist das Problem. Die ist nicht kompatibel mit der LGPL. Wir haben die Hoffnung, dass jetzt, wo es veröffentlicht wurde, die ist jetzt letzten Montag veröffentlicht worden in Version 3.0 und es gibt wohl gute Hoffnung, dass ab der Version 3.1 es eine Dual-Lizenzierung gibt mit der MRT-Lizenz und das hätte zur Folge, alle Projekte, die Bootstrap verwenden können, können einmal erstelltes Layout zwischen den Projekten umziehen. Denn das ist das größte Problem, wenn man die Software wechselt oder eins der großen Probleme neben dem Datenproblem ist, ich muss mein ganzes Layout neu machen, Layout kostet wieder, um Himmels Willen, mindestens Zeit, bei Firmen auch noch eine Menge Geld. Geht nicht, deshalb will man Bootstrap haben. Für den AK-Vorrat hätte ich gerne noch ein paar Anpassungen, wie dass mein Username nicht in der History auftaucht, dass ich mich ohne Mail registrieren kann. Das geht bei Tiki momentan auch, man kann so Fake-Mails da eintragen. Also man kann einstellen, es soll nicht überprüft werden, aber da muss man trotzdem eine E-Mail eintragen. Ja? Das ist so @b.c. Und dann kann ich es auch direkt weglassen, wenn es eh nicht überprüft wird. Also das sind auch so Kleinigkeiten, die müssen nochmal überarbeitet werden. Das sind so Videos, die, wer sich vielleicht nachher die Folien runterlegt, das ist alles verlinkt, also diese PDFs, die ich da gemacht habe, die haben interne Links. Das sind Videos von dem Marc Laporte, der Projektleiter aus Kanada. Das oben ist schön kurz, das unten ist sehr ausführlich. Das untere ist ein Interview, das obere ist ein kleiner Talk in der Präsentation. Sehr empfehlenswert, da kriegt man auch einen schönen Überblick. Was gibt es noch? Es gibt regelmäßig sogenannte Tiki-Feste. Da treffen sich Leute, da wird gearbeitet und gefeiert. Also da wird nicht nur Party gemacht, da wird wirklich was weggeschafft. Da wird sehr konzentriert gearbeitet. Das ist so ein, zwei Wochen ja, schwerpunktmäßig dies oder jenes. Da werden Sachen in Angriff genommen und oft rund kurz vor dem Release und monatlich das Webinar, immer der dritte Donnerstag im Monat. Da darf jeder teilnehmen, man muss noch nicht mal bei Tiki sein. Das ist öffentlich, wer da Spaß dran hat. International gibt es so einige Sachen, die mit Tiki gemacht werden. In Deutschland ist mir vergleichsweise wenig über den Weg gelaufen. Vor allem wenig Leute, die Tiki überhaupt kennen. Wie schnell ich selber wusste, nicht allzu viel über die meiste Zeit dieser 11 Jahre. Ich bin im Wesentlichen letztes Jahr erst dazugekommen. Tiki hat bei mir, nachdem ich begriffen hatte, was das bedeutet, eine Begeisterung ausgelöst. Es gibt nur eine einzige andere Software, bei der das ähnlich war. Das war Matt. Das ist ein E-Mail-Programm. Und die Leute, die richtig E-Mail machen, die werden das vielleicht nachvollziehen können. Deshalb war meine Idee vielleicht auch hier in Deutschland, die Community ein bisschen größer zu machen und ein Tiki-Fest auszurichten. Falls Interesse besteht, ich bin nachher hinten am Stand auch, AK Vorrat, AK Zensur Tiki, das ist ein Gemeinschaftsstand. Ja, und ansonsten bin ich da mit dem Thema durch. Fragen? Ja?
Das ist ja für PHP-Verhältnisse doch ein sehr, sehr großes Projekt. Wie sieht es denn mit der Security aus? Gibt es da Reviews, Analysen, was man sich einhandelt, wenn man damit eine öffentliche Website hat?
Ja, es gibt sogar ein eigenes Security-Team und da sind jetzt auch einige Sachen aufgeschlagen, weil einige Sachen etwas unsauber gehandelt wurden. Es gibt so ein bisschen Probleme mit Cross-Site-Scripting, die wir da haben. In der Tat, da gibt es einige Stellen, da besteht nochmal auch Audit-Bedarf. Aber im Großen und Ganzen, also an vielen Sachen sind auch schon Sachen verbessert worden. Also zum Beispiel seit letztem Jahr ist mehr oder weniger, sind viele Sachen umgestellt worden, dass jetzt Default, zumindest die Projektseiten selber werden defaultmäßig in HTTPS ausgeliefert und nicht mehr in HTTP. Das heißt, man muss sich schon als User wirklich absichtlich dumm anstellen, um da sein Passwort in die Welt zu posaunen. Und ja, bei den anderen Sachen, es gibt ein Security-Team und das Bewusstsein ist da und es gibt auch Bug-Reports und da wird auch darauf reagiert. Manchmal dauern die ein bisschen länger, aber ja. Dann war hier noch eine.
Ja, früher gab es mal bei Tiki auf jeden Fall so eine Templates für verschiedene Anwendungen, also wo teilweise dann Module auch schon vorkonfiguriert oder halt auch ausgeblendet waren. Ist das immer noch aktuell oder ist das
dass man beim Installieren schon praktisch so eine vorkonfigurierte, ja, das kann man noch auswählen, da gibt es noch einige Sachen zur Auswahl. Ich habe da sogar einmal auf den falschen Button geklickt und das war direkt meine erste Installation und ich wusste überhaupt nicht, warum da immer so eine komische Sachen stehen, die ich da gar nicht haben will und irgendwann habe ich es dann mal begriffen, dass das durch die Installation kam. Da gibt es noch einige, ja. Also die Sachen gibt es und es gibt auch, ja, es gibt auch noch, glaube ich, diesen Repo-Manager, den internen. Ich glaube, die meisten, die bei dem Projekt jetzt sind, kennen den vielleicht gar nicht mehr. Zumindest erwähnen sie ihn nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, externe sogenannte Mods nochmal dazu zu nehmen. Das sind teilweise Sachen, Ergänzungen, die auch lizenztechnisch getrennt gehandelt werden müssen. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wer NR programmiert, das ist eine Skriptsprache, mit der man viel Statistikkram machen kann. Da gibt es ein ganzes Paket für, das kann man auch in Tiki einbinden, das ist aber GPL. Und deshalb kann das nicht vom Projekt selber vertrieben werden, weil das Projekt selber ist LGPL. Also da müsste man das ganze Projekt zur GPL shiften und das ist nicht gewollt. Ja? Im Prinzip habe ich das einfach händisch gemacht. Also ich habe mich da für den Engine X nicht für eine Apache entschieden. Ich habe den dieses FPM-Gedöns da installiert. Da muss ich noch ein bisschen Bugfixes machen und dann einfach Tiki deployen. Also und dann das tut. Also wenn man das im richtigen Verzeichnis auspackt, dann ist damit die Installation eigentlich, also von Paketseite beendet. Also da, ich wüsste jetzt nicht, ob es wichtig wäre, da eine Portage für zu machen, weil das ist ja jetzt keine Binärsoftware, die irgendwo im unter USA oder so abgelegt wird, sondern also man muss ja auch wissen, wo das hin soll. Das hängt ja dann auch vom Einzelfall ab. Wüsste ich jetzt nicht, ob man sich da die Mühe machen sollte. Ich glaube nicht. Debian hatte es mal im Repo, aber das ist inzwischen auch nicht mehr drin. Würde aber auch keinen Sinn machen, weil bei Debian wäre es hoffnungslos veraltet.
Ja? Eine Frage zu den Versionen. Ich meine, ich bin irgendwann mal bei 5 oder 6 eingestiegen und bei 8 wieder ausgestiegen und bin dann jetzt gekommen, sehr 11. Ich denke, was ist denn hier los? Also sind die Versionen, also ich sag mal, ich habe halt so ein Problem, ich habe eine LTS-Version und ich habe 2 neuere Versionen.
Ja.
Aber die 9 ist die aktuelle.
Die 9 ist die letzte LTS. Ja, die sind alle upgrade-fähig, klar. Ja, ja, das, da gibt es dann, also von dem Code ist das sowieso überhaupt kein Problem, das drüber zu bügeln. Das Einzige, was man sich noch überlegen muss, ist, wenn sich zwischendurch an der Struktur der Datenbank was ändert, dann muss man, gibt es irgendwie ein kurzes Update-Skript, um die Datenbankstruktur zu aktualisieren. Und, aber das war's. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Ja. Puh, also von der Software her muss man die nicht dazwischen haben. Man muss gucken, ob man die, man muss gucken, dass man die Skripte für die Datenbankmodifikationen zusammen hat. Also es kann sein, dass es von, also jetzt nur als Beispiel, ich glaube, es gab jetzt keine Modifikation, dass es von 10 auf 11 eine gibt und von 11 auf 12. Und da muss ich natürlich beide Datenbankmodifikationen einspielen. Es sei denn, jemand macht sich die Mühe, das zusammenzufassen in ein Skript von 10 auf 12. Ja, aber vom Code her kann man einfach drüber bügeln. Sonst noch Fragen? Wer sich das gleich nochmal angucken will, wir können das auch am Stand nochmal. Wir haben sogar ein nacktes Dicky vorbereitet, was nicht das Demo-Tiki ist. Da kann man auch nochmal gleich ein bisschen rumspielen. Da kann ich ja noch ein bisschen zeigen. Das ist hier in so einem Saal, auf dem Beamer ist das immer ein bisschen schwierig, wenn ich da nicht genau sehe, was ich da tun muss. Und mit der Maus hier ist es nicht so günstig. Aber am Stand können wir das gerne mal präsentieren. Es ist wirklich vergleichsweise einfach, da Sachen aufzusetzen, das Layout zu ändern. Es gibt aber auch 10 oder 15 verschiedene Layouts, die schon per Default mitgeliefert werden. Die kann man einfach umstellen. Davon sehen einige auch ziemlich gut aus. Muss man auch das sagen. Also wenn man da irgendwie was will, schnappt man sich wahrscheinlich eins, das einem so halbwegs gefällt und passt das dann einfach nur noch an. Das ist einfacher, als es vom Scratch neu zu machen. So, dann sind wir soweit durch.